weitermachen in unserem Thema. Und heute Morgen haben wir das Thema Christus, die Trinität und wir. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe ja schon gesagt, das Thema in Christus berührt zwei alte, sehr alte kirchliche Theologien sehr stark. Die der Theosis, die Vergöttlichung des Menschen, da haben wir gestern drüber intensiver gesprochen. Und auch den der Trinität. Die Trinität ist eine christliche Lehre, wo die Christenheit fast drei Jahrhunderte gebraucht hat, um sie zu formulieren. Also exakt von 325 bis 675 nach Christus gab es verschiedene Konzile, Treffen der Kirchenväter, wo man gerungen hat, die Lehre der Trinität zu formulieren. Und deshalb ist es auch gut, dass man sich mal mit dieser Begrifflichkeit auch auseinandersetzt. Und wir haben ja gelernt, dass in Christus sein bedeutet auch, dass wir göttliche Natur sind und somit auch Teil der Trinität sind. Und deswegen ist es sehr gut, sich auch mal mit der Trinität auseinanderzusetzen. Diese Begriffe wie Trinität, Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit kommen in der Bibel überhaupt nicht vor. Also da kannst du jetzt eine Konkordanz nehmen, gucken, diese Begriffe findest du in der Bibel nicht. Es sind menschliche Wortschöpfungen und es ist mehr oder weniger ein Ringen, ja, um die Dreifaltigkeit auszudrücken. Überhaupt ist die ganze Trinitätstheologie ein Ringen, etwas auszudrücken, was man in Worte eigentlich fast nicht fassen kann. Es gab immer wieder Splittergruppen zu allen Zeiten, seitdem es die Kirche gibt, die Trinität auch abgelehnt haben. Die Monotheisten, ich sage, es gibt nur einen Gott, das gibt es nicht. Wir haben ja auch man spricht ja von den drei monotheistischen Religionen, dem Judentum, dem Christentum und dem Islam, wobei das Christentum eigentlich nicht eine monotheistische Religion im eigentlichen Sinne ist. Wir sind da ein bisschen special. Wir sind aber auch keine Vielgötterreligion. Das ist das Paradoxon, dass wir an den einen Gott in drei Personen glauben. Aber wie gesagt, es gibt bis heute auch Splittergruppen, wenn du mal googelst bei YouTube, da gibt es dann auch alle möglichen Predigten über die Irrlehre der Trinität, die Häresie der Trinität und das Dämonische an der Trinität. Ja, man kann sich ja damit mal auseinandersetzen, aber viel bringt es eigentlich nicht. Die Schwierigkeit der Dreieinigkeit, sie zu verstehen, besteht auch explizit sicher darin, dass es weder im Alten noch im Neuen Testament so eine nette Textpassage gibt mit 10 Versen oder 3 Kapiteln, wo die Trinität logisch sauber erklärt wird. Es sind eher Textfragmente, Textstücke, die auch darauf schließen lassen, dass Gott sich in drei Persönlichkeiten manifestiert. Wer sich theologisch tiefer mit der Entstehungsgeschichte der Trinität beschäftigen möchte und trotzdem das kompakt haben möchte, kann bei Wikipedia einen Link anklicken, den habe ich hier in euren Ausarbeitungen drin, da könnt ihr gerade draufklicken, da könnt ihr euch die Birne voll dröhnen mit Hochtheologie. Aber es ist echt was für die Birne mehr. Ich persönlich bevorzuge bei allen theologischen Lehren immer das, dass ich sage, es muss sich auch im menschlichen, in meinem täglichen Leben umsetzen. Es muss praktikabel, funktional sein. Jede Theologie muss mich letzten Endes in meinem Leben auch berühren und muss in mir was bewirken. Wenn es nur reines Kopfwissen ist, dann taugt es eigentlich nichts. Es ist interessant, dass Karl Rahner, der große katholische Theologe, der viel Gescheites auch geschrieben hat, mal sinngemäß gesagt hat, würde die Lehre von der Trinität Gottes aus irgendeinem Grund wegfallen, würde es das Leben der meisten Christen nicht tangieren. Das ist zum einen sicher auch eine Art Vorwurf gegen diese hochtheologischen Aufschwallungen, wie man über die Trinität auch theologisch redet, so dass es der Normalverbraucher gar nicht versteht und von vornherein sagt, komm, juckt mich nicht. Er hat es auch oft beklagt, dass wenig praktischer Bezug durch die Trinitätslehre hergestellt wird. Er hat ein sehr schönes Buch über die Trinität geschrieben, was man auch sehr gut verstehen kann. Wir wollen in diesem Seminar nicht dieser hochtheologischen intellektuellen Spur der Trinität folgen, sondern die ganz praktische Seite der Trinität und ihre Auswirkungen auf unseren täglichen Glauben betrachten. Die Trinität, wie gesagt, soll für uns keine abstrakte Kopftheologie sein, sondern das Wesen Gottes transparenter, sichtbarer machen. Und wenn man die Trinität mit dem Herzen betrachtet, dann beschreibt sie das ganz tiefe Wesen und das Herz Gottes und sein Zugewandtsein an uns Menschen, seinen Kindern. Deswegen möchte ich auch, bevor wir mit Bibelstellen anfangen, werden auch etliche Bibelstellen beleuchten und sie auch analysieren, euch mal eine Betrachtungsweise in die Mitte stellen, die ihren Ursprung bei den Wüstenvätern hatte. Die Wüstenväter waren eine Einsiedlerbewegung so ab dem 3. Jahrhundert, wo das Christentum langsam sich säkularisiert hat, sind viele Männer und Frauen in die nitrische Wüste im oberägyptischen Nildelta gezogen, haben dort die Einsamkeit gesucht, haben dort Gott gesucht. Und da sind hervorragende, ich sag's mal, Väter und Mütter entstanden. Wer Interesse hat, ich kann euch gerne auch mal ein PDF-Buch zuschicken über die Wüstenväter. Das ist ganz, ganz toll geschrieben. Mich hat das enorm berührt. Das ist eine Doktorarbeit, aber die ist wirklich erstklassig zu lesen und ist überhaupt nichts hochtheologisch, ist sehr, sehr bewegend. Und da ist unglaublich viel Trost und Weisheit drin. Und sie waren eine Bewegung, denen es sehr, sehr wichtig war, das Herz Gottes, das Wesen Gottes zu kennen und kennenzulernen und die Vaterliebe Gottes kennenzulernen. Sie hatten eine durch und durch positive Theologie. Und sie haben die Trinität als erste als Tanz bezeichnet. Und zwar haben sie das Wort Perichoresis kreiert. Das heißt so viel wie Zirkeltanz, Kreuztanz, Zirkeltanz, Kreistanz, nicht Kreuztanz. Und sie haben dadurch beschrieben, dass es ist wie, stellt euch mal vor, wir bilden hier einen Kreis und tanzen im Kreis so, man dreht sich so. Was passiert dann? Wir wechseln gegenseitig die Positionen. Mal nimmst du meine Position, dann ich deine Position. Und die Perichoresis beschreibt diese Einheit der drei göttlichen Personen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, am Beispiel einer gegenseitigen Durchdringung, aber ohne dass einer im anderen sich verliert. Ja? Also sie gehen nicht ineinander auf, dass sie ihre Identität verlieren, sondern sie behalten ihre Identität und sind trotzdem eins. Wir werden das gleich nochmal sehen mit dem Beispiel Wasser. Was vielleicht auch mit der Perichoresis sehr schön bezeichnbar ist, ist zum Beispiel der Kreuzestod Christi. Viele Theologen und weniger kluge Leute, sorry, wenn ich das beschreibe, glauben, dass Gott im Himmel saß, sich voller Zorn von seinem Sohn, weil er die Sünde auf sich genommen hat, abgewendet hat und Jesus hing da allein im Kreuz und hat voll Traurigkeit geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hat sich dann getrennt von ihm. Das ist eben nicht korrekt, denn da haben wir nochmal das mit den Wüstenvätern. Ich möchte jetzt erst nochmal diesen Vers kurz haben. 2. Korinther 5, 19. Denn Gott, und damit ist die gesamte Gottheit gemeint, Vater, Sohn und Heiliger Geist, war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Am Kreuz hing nicht Jesus alleine, Mutterseelen alleine, sondern die ganze Gottheit war mit am Kreuz. Ich weiß nicht, wer mal den Film Die Hütte gesehen hat, das ist eine sehr berührende Szene, wie der Ben, er war jemand, der hat sein Kind verloren und das war sehr viel Anklage und das war sehr bewegend. Und er sagt, ja, und du hast ja auch deinen eigenen Sohn am Kreuz verlassen, als er mit Gott spricht. Und Gott wird durch so eine dicke alte Negermami dargestellt, finde ich ganz originell. Und dann krempelt sie ihren Ärmel hoch und sagt, wir waren alle dort, da siehst du hier das Nagelmal. Ne? Und das hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, zutiefst bewegt. Es ist also so, die ganze Gottheit war dort. Am Kreuz, in Christus. Christus war nicht allein, aber was eigentlich unglaublich ist, das heißt, Gott hat dieses Verlassensein selber gespürt. Was Jesus gespürt hat, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist oft das, was wir verspüren manchmal, wenn wir in Lebenssituationen hineingeraten, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Wer hat das schon erlebt? Wo wir sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo bist du? Und Gott würde dir auch sagen, hey, ich war mitten in dir drin, in deinem tiefsten Leid habe ich in dir gelebt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Spuren im Sand, wo ein Mann Gott ihm sein Leben zeigt und da sieht er so zwei Spuren, Gottes Spur, seine Spur und plötzlich ist er am Strand des Lebens, sieht er nur noch eine Spur. Und er erinnert sich, das war Zeit großen Leidens. Und er sagt, Gott, siehst du, da hast du mich verlassen, da bin ich allein gelaufen. Und er sagt, Gott, nein, da habe ich dich getragen. Und das ist so, dass auch in unserem größten Leid, wo wir manchmal meinen, Gott, wo bist du, ist er mitten in uns drin. Und es ist nicht nur, dass er teilnahmslos daneben steht, sondern er leidet in der Tat mit dir. Er leidet mit dir. Und er kann deinen Schmerz verstehen. Er kann dein Nicht-Verstehen verstehen. Und das muss man sich mal einfach verweilen, dabei reinziehen, ne? Was Christus am Kreuz, dieses Verlassensein, die ganze Gottheit hat das Verlassensein gespürt. Und das heißt, wenn du heute mal in so einer Situation bist, wo du sagst, Gott, wo steckst du? Dann ist da nicht ein Gott im Himmel, der sagt, wie kannst du es wagen, mich so zu beschuldigen und anzuklagen? Sondern da ist ein Gott, der sagt, mein Kind, ich kann dich so gut verstehen. Ich weiß, wie du jetzt fühlst. Als wir vor dreieinhalb Jahre unser erstes Enkelkind erwartet hatten und morgens früh um 5 kam mein Sohn runter, Papa, wir gehen jetzt in die Klinik, das Baby kommt und betet, dass alles gut läuft. Und am Tag vorher war noch eine Generaluntersuchung, alles war perfekt. Und wir kriegen ungefähr 1,5 Stunden später eine erste WhatsApp, betet bitte. Die Herztöne lassen nach und wir waren alarmiert bis zum geht nicht mehr und dann kam eine halbe Stunde später die WhatsApp, das Baby ist bei Jesus. Und wir waren wie geschockt im Bett gesessen, wir haben nicht mal heulen können, wir haben erst gedacht, wir sind in einem falschen Traum, wir haben uns gegenseitig gefetzt, gekniffen und dann brach der Schmerz seine Bahn, ne? Und dann gehen alle möglichen Gedanken durch deinen Kopf. Und in dem Moment fing Gott an, zu mir zu reden und er sagte, tritt mir so lange und so hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst und sag es deinem Sohn und deiner Schwiegertochter auch. Ich war erstmal wie durcheinander und dann wurde mir klar, was Gott sagt, schrei deinen Schmerz raus, dein Nicht-Verstehen-Können und nimm mich als Projektionsfläche. Und was Gott dann nochmal nachgeschoben hat, bitte jetzt nicht Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es gibt ja dann in solchen Situationen die frommen Sprüche, die dann lieb wohlmeinende Geschwister einem aufs Auge drücken. Und das ist dann kein Trost, das wirkt manchmal sogar wie Ironie und Arroganz. Ich möchte euch da auch einfach auch den Tipp geben, wenn ihr jemanden seht, der wirklich wie das Tier leidet, komm nicht mit schlauen, netten Bibelsprüchen. Das ist sowas zum Kotzen, Entschuldigung. Paulus hat was gesagt, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Es ist manchmal gut, jemanden nur den Arm um ihn zu legen und mit ihm zu schweigen, zu weinen und zu sagen, ich verstehe dich. Und sich jeden frommen Spruch zu verkneifen. Auch wenn du meinst, du weißt es, warum und wieso. Es sagt auch die Bibel in Sprüchen, in den Schmerz eines anderen kann sich kein Herz mengen und mischen. Genauso auch nicht in die absolute Freude. Und das sind Momente, wo wir auch mal lernen müssen zu schweigen mit dem anderen. Und es tut dem anderen mehr gut, wenn wir mit ihm leiden, mit ihm still sind, als diese frommen, klugen Sprüche, wie wir das im Buch Hiob mit den Hiob-Freunden sehen. Am Anfang waren sie noch schlau, das heißt, und sie schwiegen, denn sie sahen, der Schmerz war sehr groß. Und dann kommen sie mit ihrem frommen Gelaber. Und Gott muss ihnen sagen, ich bin sauer auf euch, Hiob soll für euch ein Opfer bringen. Ihr habt nicht richtig über mich geredet, wie mein Freund Hiob über mich geredet hat. Und Hiob hat 30 Kapitel lang Gott gegen Schienbein getreten. Aber Gott sagt, er konnte nicht anders, er wusste nicht anders und das war ehrlich und richtig. Und deswegen, das als kurzer Exkurs dazu, Trinität, das Ineinanderwohnen. Gott war in Christus am Kreuz und er hat dieses Verlassensein, dieses scheinbare Verlassensein. Der Mensch Jesus Christus wusste nicht, warum er am Kreuz hing. Der Mensch Jesus Christus hat gesagt, warum, ich habe doch nichts Falsches gemacht, Vater, warum beschützt du mich nicht? Und gleichzeitig wusste der Gott, Jesus Christus, auch, dass es sein Weg war. Aber das siehst du, er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das kriegen wir in der Birne oft nicht zusammen. Und das ist das Gute, dass wir uns mal beschäftigen mit der Trinität und dem Geheimnis der Trinität. Und das ist für uns das Tröstliche jetzt hier, das ganz Praktische schon mal das, wenn du leidest, da ist ein Gott, der dich versteht und der in dir lebt, der dein Leid mitschmeckt, der deine Verzweiflung mitschmeckt, der deinen Kleinglauben verstehen kann, deine Wut verstehen kann, dein Nichtverstehen verstehen kann. Da ist nicht ein Gott, der im Himmel sagt, also mein Kind, du solltest schon viel weiter sein in deiner Heiligung und Reife, wie es manche Christen dann mit dir machen. Ne? Da ist ein Gott, der dich versteht. Und das ist für mich schon Trinität praktisch. Das ist ein Gott, der in mir lebt, der mich durch und durch kennt. Das ist das, was David sagt, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Denn jedes Wort, das ich noch nicht mal gesprochen habe, ist vor dir schon ausgesprochen. Jeder Gedanke ist vor dir existent. Er kennt dich durch und durch, denn er lebt in dir. Und deswegen müssen wir uns vor ihm nicht verstellen, in unserer Freude nicht, in unserem Ärger nicht, in unserer Angst nicht, in unseren Zweifeln nicht, in unseren Fragen nicht. Er ist der Vater, zu dem wir jederzeit kommen können, auch mit unserem Ärger über ihn, unserem Frust. Er ist die beste Adresse, an die du dich wenden kannst. Und zu seiner Zeit wird er dir Klarheit geben. Wir haben auch Klarheit bekommen dann. Und es war 5 Monate später, genau an unserem Hochzeitstag, hat uns unser Sohn das Ultraschallbild von unserem zweiten Enkelkind geschickt. Ne? Und es ist so ein Augenschein heute. Und zu ihr habe ich so ein besonderes Verhältnis. Und wir haben noch eine zweite Enkeltochter. Jetzt erwarten wir im August die dritte. Alles Girlies. Und das ist so ein Segen. Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Schauen wir nochmal dieses Bild an. Wie gesagt, die Wüstenväter begannen die Trinität als Kreistanz zu beschreiben. Das griechische Wort dafür ist Perichoresis. Der Begriff ist abgeleitet von dem Verb Perichorein, was wörtlich herumgehen, durchwandern und durchdringen meint. Darunter ist zu verstehen die vollständige gegenseitige Durchdringung, die zu einer Einheit, aber ohne Verschmelzung führt, also keine Aufgabe der eigenen Identität. Und das ist, werden wir nachher gleich sehen, auch super mit dem Wasser immer wieder zu vergleichen. Vielleicht ist auch nochmal wichtig, diesen Vers, wenn wir in die Trinität einsteigen. Da möchte ich euch auch immer wieder Mut machen. Johannes 14,20, wir haben das immer wieder gelernt, werden das auch weiter noch haben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Diese Perichoresis, bitte Gott immer darum, dass er dir eine persönliche Herzenserkenntnis über diese Lehre gibt. Denn mit der Birne alleine kannst du es nicht begreifen, aber mit dem Herzen kannst du es verstehen und erleben. Und das ist das, was hier passiert ist, als Gott ihm im Wettersturm begegnet und 3 Kapitel ist eine Konversation zwischen Gott und Hiob, die eher sehr mystisch ist. Aber da geht es darum, dass Gott ihm zeigt, wer er Hiob wirklich ist und wer Gott ist. Und Hiob kommt am Schluss zu dieser Konklusion, ich kannte dich vom Hören sagen. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir Gott auch oft nur in vielem vom Hören sagen. Aber es kommt die Zeit, wo er sich dir zu erkennen geben will. Und das ist das, was Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ja da. Und das wird jedem von euch passieren, wo du eine ganz, ganz persönliche Begegnung mit ihm hast. Die alten Väter der Kirche haben es die zweite Bekehrung genannt. Wenn der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Und das geschieht oft auch in der zweiten Lebenshälfte, wenn der Glaube, der Anfangsglaube durch Krisen, durch Versagen geläutert ist. Wenn du das Wesen Gottes, die Güte und Gnade Gottes immer mehr erkennst. Wenn du begreifst, dass er alles ist. Und dass er auch der Unbegreifliche ist. Schaut mal, das Hiob-Bild war, Hiob, sein Problem war eins. Für ihn war Gott da oben, er da unten. Und Gott war wie für alle die heidnischen Götter auch jemand, den man durch Opfer, durch Wohlverhalten, durch das Einhalten äußerer Gebote, durch Barmherzigkeit bei Laune hielt. Ja? Das war auch, wenn du mal die Anfangskapitel siehst, wo er sagt, ich habe doch das getan. Ich habe die Armen versorgt. Ich habe den Fremdling willkommen geheißen. Ich habe immer mein Auge bedeckt gehalten vor der Frau des Nächsten. Ich habe die Sklaven nie missbraucht und, und. Er führt alles auf. Und das ist das typische Denkmuster. Warum passiert mir was, Gott? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und das ist auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Gott ist nicht der Verhinderer Gott. Es hört sich hart an, aber es ist so. Er ist nicht der Verhindergott, wie es manche Prediger gerne sagen, du musst nur immer nur die richtigen PIN-Codes eintippen und dann kriegst du die richtige Lösung. Gib ausreichend Opfer, dann kommt automatisch der Segen zu dir. Es gibt ein Geben und Nehmen im Reich Gottes. Es gibt einen Segen, der fließt. Aber mach daraus niemals etwas Mechanistisches. Ja? Gott liebt dich. Er sagt, ich weiß um deine Bedürfnisse, bevor du überhaupt betest. Und in diese Beziehung müssen wir reinkommen. Und wir müssen auch verstehen, dass es Situationen gibt, die wir im Moment mal nicht verstehen, wo Situationen geschehen können, wie jetzt mit unserem Baby. Und ich habe andere Dinge erlebt im Leben, wo du im Moment erstmal keine Antwort hast. Und trotzdem musst du wissen, und Gott ist in dir, mit dir, und er versteht dich sehr, sehr gut. Und du darfst wissen, dass Gott auch seinen Zeitplan hat, an dem er sich dir dann offenbart, wo du dann plötzlich sagst, wow, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt habe ich verstanden, wer du wirklich bist. Und das ist eine Begegnung, die kannst du noch nicht mal unbedingt einem anderen Menschen erklären. Ich habe Begegnungen mit Gott gehabt, die kann ich euch gar nicht erklären. Tiefen, das würde euren Kopf sprengen. Einsichten. Das ist das, was Jesus exakt gesagt hat. Ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das ist auch etwas, ich mache so ein paar Sidekicks, ich hoffe, das stört euch nicht. Manchmal zeigt dir Gott etwas und wir sind dann so, wenn wir noch unreif sind, so, oh, Herr Lehrer, ich weiß, was du, ja, weißt du schon, das Neue steht, jetzt musst du mir das erklären. Und der andere steht da und sagt, sag mal, was soll denn das? Das ist schon mal ein schöner Quatsch, was du mir erzählst. Also das ist ja fast der Irrlehrer, ne? Und du bist ganz entsetzt und verzweifelt, dass dich keiner versteht, ne? So, es gibt Dinge, die Gott dir zeigt, die sind nur für dich bestimmt. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Hört sich hart an, aber Jesus war manchmal sehr derb in seiner Aussprache, ne? Er wollte damit nur etwas Dramaturgie reinbringen und sagen, verschwende das nicht. Es gibt Dinge, die sagt der Gott, die sind für dich bestimmt. Und wenn du sie jemand anderen gibst, wendet er sich womöglich herum und skalpiert dich. So, das ist auch etwas. Gott wird dir auch über sich selber Dinge zeigen und manchmal sind die Dinge erstmal nur für dich bestimmt, dass sie deinen Horizont, dein Leben weitern. Und dann kommt die Zeit, wo er sagt, und jetzt gib's weiter. Klug und weise und dezidiert. Und das sind manchmal auch Begegnungen, die du mit ihm selber hast, wo er sich dir zeigt in einer Größe, in einer Herrlichkeit, die du nicht unbedingt jedem erzählen kannst. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen Dingen etwas anfangen. Das sind zum Beispiel auch so ganz praktische Sachen, die mit dem trinitaren Glauben zu tun haben. Okay, was... Das Berührende und nahezu Unfassbare an der Trinität ist der Umstand, dass wir durch Christus selber Teil der Trinität geworden sind. Nochmal 2. Petrus 1,4, durch die Macht Gottes, also durch, es ist Gottes Gabe, Gottes Gnade, Gottes Macht, haben wir auch die kostbaren und größten Zusagen bekommen. Was für Zusagen? Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das kannst du gar nicht oft genug lesen. Ja. Wir sehen Gott immer als da oben und wir sind irgendwo da unten und wir sind so eine Art Spezies in seinem intergalaktischen Zoo und existieren so vor uns und müssen ihm gehorchen. Aber du bist viel mehr. Du bist, Paulus sagt nicht umsonst, ihr seid höher als die Engel. Du gehörst zur göttlichen Familie. Du bist ein Kind Gottes. Ein Gegenüber. Und was das sein wird, Paulus, es wird, was wir jetzt sehen, wissen wir noch nicht. Wir werden das aber erfahren, wenn es soweit ist. Was Gott mit uns vorhat, ist so gigantisch. Ich kann es nur immer wieder sagen, beschäftigt euch mal gedanklich auch damit, was ist denn in den Ewigkeiten der Ewigkeiten? Und beschäftigt dich auch mal mit dem Gedanken, was war denn vor den Ewigkeiten der Ewigkeiten? Hat Gott die Ewigkeit rückwärts allein auf seinem Thron gesessen? Das geht nicht. Ne? Das heißt, da war schon immer Kreativität im Gange. Vor uns gab es Kreativität. Was wir sehen, ist ein Ausschnitt. Das ist so gewaltig, darüber nachzudenken. Und dann ahnst du langsam, wie groß Gott ist. Und dann ahnst du langsam, wenn du dich mal mit Ewigkeit beschäftigst, warum Gott sagt, kein Mensch kann mich sehen, du würdest sterben, wenn du mich siehst. Du stirbst nicht, weil Gott so heilig ist, sondern du stirbst, weil es einfach dein Hirn zerfetzt, sich das vorzustellen, wer er wirklich ist. Versuch mal über Ewigkeit nachzudenken. Ewigkeit rückwärts und Ewigkeit vorwärts. Das blows your mind. It blows your mind, das sagen die Amis. Da platzt dir das Hirnschirm. Ich bin noch als Heide, als Nichtchrist, habe ich oft da gesessen, habe mich gefragt, warum existieren wir? Was war vor dem Universum? Was war davor und davor? Was war vor dem Anfang, dem Anfang? Ne? Und da bist du irgendwann mal, strudelst du und trudelst ab. Und da berührst du dann die Dimension Gottes, des Unfassbaren, des Unbegreiflichen. Dann verstehst du, warum er sagt, du kannst mich nicht mit deinen irdischen Augen sehen, mit deinem irdischen Verstand wahrnehmen. Und darum sagt David, ich bin geworden wie ein kleines Kind an der Brust seiner Mutter. Stell dir mal vor, du hast dein 2-, 3-, 1-jähriges, einjähriges und erklärst ihm deine Welt, deinen Arbeitsplatz, die rechtliche Situation deines Arbeitsplatzes, deine Buchhaltung, deine Kontoauszüge, die politische Situation in deinem Land, die politische Situation der Welt. Das Baby guckt dich an. Und so ist es, wenn du versuchst, die Welt Gottes zu verstehen. Es hilft vielleicht auch mal, sich darüber Gedanken zu machen. Römer 8, 29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Christus sind wir. Wir sind in Christus und somit sind auch wir Christus. Und Christus ist Teil der Dreieinigkeit. Es ist leider so, dass die Christenheit über die letzten 1700 Jahre wenig über diese Verse nachgedacht hat und dass man im christlichen Glauben mehr die Distanz zu Gott betont hat als diese unglaubliche Nähe, die Gott eigentlich schon immer geplant und gewollt hat. Und ich kann es immer wieder sagen, das ist leider dem Menschlichen geschuldet, dass wir versuchen, mit Religion auch andere Menschen zu beherrschen. Und wenn du mit Schuld operierst, mit Scham, mit Angst und Ablehnung, dann kannst du Menschen sehr gut kontrollieren. Und das hat leider der Klerus aller Kirchen immer wieder getan. Auch freikirchlicher Klerus. Die Theosis und die Dreieinigkeit richtig verstanden enthüllt uns einen Gott, der nicht an der Seitenlinie des Spielfeldes unseres Lebens steht und beurteilt, wer mitspielen darf und wer nicht, sondern zeigt uns einen Gott, der schon jetzt durch die Wiedergeburt endgültig in uns lebt, in dem wir leben und leben als Kinder, Hausgenossen seiner göttlichen Familie. Denn in ihm, Gott, leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Gott ist nicht am Spielfeldrand. Er guckt doch nicht von oben mit kritischem Auge auf dich herab und führt peinlich genau Buch, wie du dich jetzt beträgst. Er lebt mitten in dir. Und wie gesagt, und er kennt deinen Schmerz, er kennt deine tiefsten Gedanken, deine tiefsten Freuden. Er nimmt teil daran. Er kann mitfühlen. Er ist der mitfühlende Gott. Und wenn wir das mal internalisiert haben, dann fällt oft eine Riesenspannung von uns ab. Weil ich muss mich nicht mehr verstellen vor diesem Gott und schon gar nicht mehr vor Menschen und schon gar nicht mehr vor Geistlichkeiten. Und du verlässt das Hamsterrad des Rennens um Gottes Gunst. Das hat ein Ende, der Würdigkeitswettlauf. Denn du bist bereits am Ziel. Und Gott möchte von dir jetzt nur noch eins, dass du lernst, das zu erkennen, auf die Seite zu treten und ihn machen zu lassen. Und wenn das passiert, wird auch immer mehr Ruhe, Frieden und Freude aus dir strahlen. Und wir werden dahin kommen, was Jesus gesagt hat, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Deine Identität verändert sich. Und wenn du eine andere Identität hast, dann ist auch der Teufel kein ernstzunehmender Gegner mit dir oder Dämonen. Du weißt, wer du bist. Glaubst du, dass Gott sich vor den Dämonen fürchtet oder Christus? Du weißt, wer du bist. Du weißt, wer du bist. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und schauen uns mal so dieses etwas leicht theologisch, die Trinitätslehre an und begreifen, wie gesagt, dabei, dass es, wie es Paulus beschreibt, wir doch nur Bruchstücke erkennen können oder wie in einen dunklen Spiegel schauen und nur Bruchstücke erkennen. Die klassische Trinitätslehre besagt, es gibt nur einen Gott, Gott Vater. Und dieser Gott teilt sich mit in der Gestalt von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gemeinsam sind sie Gott oder Gott Vater. Dabei haben die alten Kirchenväter für sich festgelegt, der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater, aber alle drei sind Gott. Ich lasse das mal kurz eine Minute stehen, dass du das mal auch angucken kannst, auch diese Symbolik. Der Vater ist Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist Gott, aber der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist Gott, aber ist nicht der Vater. Jeder erfüllt eine bestimmte Aufgabe. Nochmal, um die Trinität besser verstehen zu können, vielleicht hier noch ganz kurz so ein paar Trinitätssymbole. Gute Trinitätssymbole zeigen keine Hierarchie, sondern etwas Unterschiedliches und trotzdem Individualität und Einheit. Wir sehen hier dieses keltische Trinitätszeichen des ineinander verschlungen Seins und trotzdem sind klar drei Elemente zu erkennen. Hier haben wir das Dreieck mit dem Kreis. Hier haben wir drei Kreise mit Schnittmengen. Das ist das Wichtige. Es ist der dreieine Gott und trotzdem in drei Persönlichkeiten. Und schauen wir das jetzt nochmal kurz an, am Beispiel von Wasser, Trinität und Wasser. Das Element Wasser tritt uns in drei unterschiedlichen Erscheinungsformen gegenüber, nämlich einmal als Eis, fest, als Flüssigkeit, Wasser, da haben wir auch das Doppelwort Wasser, und gasförmig als Dampf. Alle drei sind H2O, Wasser. Das kann man sehr gut vergleichen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, alle drei sind Gott. Und doch sind sie in ihrer Erscheinung und Wirkung untereinander nicht identisch und erfüllen in ihrer unterschiedlichen Form unterschiedliche Aufgaben. Die Trinität ist keine Hierarchie mit Chefebene und subordinierter Ebene, sondern sie ist gleich. So, Eis ist nicht besser als Dampf, Dampf ist nicht besser als Eis oder Eis ist nicht wertvoller als Wasser. Eis erfüllt eine bestimmte Form, die Wasser nicht erfüllen kann. Wasser erfüllt eine bestimmte Form, die Eis nicht erfüllen kann. Dampf erfüllt eine bestimmte Form oder Arbeit, die Eis nicht erfüllen kann. Wenn du mal dran denkst, wie man Dampflokomotiven, Dampfmaschinen, mit Eis kannst du keine Dampfmaschine betreiben, mit Wasser auch nicht. Und trotzdem ist der Dampf Wasser. So, und das muss man so sehen, durch den Heiligen Geist wirkt Gott in einer bestimmten Weise in seine Schöpfung hinein. Durch den Sohn, und das werden wir auch jetzt noch genauer betrachten, wirkt er in einer bestimmten Weise in die Schöpfung hinein. Und als Vater wirkt er auch in einer bestimmten Weise in die Schöpfung hinein. Alle drei zusammen sind aber Gott, der Allmächtige. Diese Unterscheidung in drei Persönlichkeiten ist trotz ihrer Einheit ein Wundersbeispiel für Identität, auch in der Trinität. Das Schöne ist auch, wir werden in der Ewigkeit, es gibt ja in anderen Religionen, zum Beispiel im Hinduismus, diesen Glauben, wenn wir erlöst sind, also der Hindu erlöst ist, dann geht er ins Nirvana ein, ins Nichts. Und da gibt es dann im Hinduismus dieses Bild vom unendlichen Ozean, in den der Wassertropfen, der vorher entnommen wurde, wieder zurückfällt. So, du gehst im Nichts auf. Und das mag vielleicht ein tröstlicher Gedanke sein, wenn ich sage, da habe ich endlich mal Ruhe. Aber ich glaube, das Schöne ist doch einfach zu wissen, ich bin in einem Leib und habe trotzdem Identität. Und das zeigt zum Beispiel auch die Trinität. Wir haben der Ewigkeit, sind wir nicht ein Geist, ein einziger Matsch, ein frommer Matsch, sondern wir haben Identität. Obwohl wir ein Leib sind, miteinander eins sind, verbunden sind, so wie der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, eins sind doch drei, so wirst du immer, ich werde immer der Uwe Dahlke sein. Gott hat ein Original mit mir geschaffen und so hat er auch mit dir ein Original geschaffen. Und er hat eine Freude an Original und diese Originalität werden wir beibehalten. Und trotzdem sind wir eins, eines Geistes, eines Herzens, einer Seele. Das ist so für den Verstand sehr verwirrend, wo ist oben, wo ist unten, Hilfe, Hilfe. Aber das ist unglaublich. Ich habe erlebt es oft auch immer, und das sind so für mich so erste himmlische Anzeichen. Du kommst mit einem Menschen zusammen, hockst dich am Tisch und man beginnt eine Unterhaltung. Und nach 5 Minuten hast du das Gefühl, du kennst denjenigen 1000 Jahre schon. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist so, jedes Wort, was du sagst, der andere versteht dich sofort, der sagt was, du verstehst sofort. Es ist fließt eine Empathie hin und her. Und ich glaube, das ist sein erstes Angeld dessen, was uns im Himmel erwartet. Hier sind wir noch begrenzt durch den Leib, aber wir ahnen hier schon jetzt ein bisschen so etwas vom Himmlischen. Und das ist manchmal auch dieses Verbundensein miteinander, wo man sich ohne viele Worte versteht, wo man das Gefühl hat, den anderen, den kenne ich schon Ewigkeiten. Ne? Und das ist dieses Verbundensein im Geist, was im Himmlischen total präsent sein wird. Und trotzdem gehen wir nicht im anderen auf. Ne? Wir verlieren unsere Identität nicht. Und das sind so, mit solchen Hilfsbrücken, die können uns helfen, den trinitaren Gedanken auch für unser Leben praktisch werden zu lassen. Ganz praktisch, ne? Es ist auch immer so, dass wir demütig sein müssen und erkennen, dass wir Gott in seiner Gesamtheit nicht begreifen können. Dass unsere Fasskraft einfach überfordert ist. Aber dass wir darauf warten müssen, wann Gott sich uns offenbart, wie er will. Und da ist Matthäus 11, 25 eine sehr tröstliche Versreihe. Zu der Zeit antwortete Jesus und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn es ist so wohlgefällig vor dir gewesen, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und jetzt kommt's, und wem es der Sohn offenbaren will. So, das ist das, was Jesus auch ganz klar sagt. Da ist Demut, kindliche Einfalt, die wir brauchen, um dieses Wissen über die Trinität, über Gott, über die ganze Gesamtheit Gottes zu erfahren. Und Gott möchte es nicht den Weltweisen, den Klugen, den Gelehrten offenbaren, sondern die sind wie die Kinder. Darum sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Und darum versuche auch gar nicht jetzt hier so verzweifelt Verstandesverrenkungen mit durchzuführen. Sag einfach immer wieder, Gott, zeig dich mir in der Weise, wie ich es verstehen kann, wie ich es gebrauchen kann, aber offenbar dich mir. Ich hoffe, ich habe hiermit eine Grundlage geschaffen, dass wir tiefer in das Thema rangehen wollen können, weil wir wollen jetzt mal versuchen, die einzelnen drei Personen der Trinität genauer zu betrachten. Und wir beginnen mit Gott, dem Vater. Ich habe hier nochmal ein Bild der Trinität und unter Gott, der Vater, verstehen wir immer das Gesamte. Und trotzdem ist Gott der Vater auch der Vater eine Person, einen Personenanteil in der Trinität, und gleichzeitig bildet er aber auch das Ganze ab. Das heißt, wenn von Gott dem Vater die Rede ist, ist immer auch die Rede von allen dreien. Und das ist immer hier durch so ein dreischenkliges Dreieck dargestellt worden. Und wie gesagt, im Sohn sind wir. Und somit sind wir Teil der Trinität, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht. Wo immer Gott im Alten Testament den Menschen begegnete, geschieht es in der begrenzten Form einer sogenannten Theophanie. So nennt man die Gotteserscheinungen, die die Männer und Frauen im Alten Testament hatten. Theophanie. Schauen wir uns mal solche Begegnungen kurz an. 2. Mose 33, 18. Er, Mose, sprach: So lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war das, wo er sagt: Hey, Gott, was er eigentlich sagt: Hey, zeig dich mal, Alter, ich möchte dich erkennen. Ich möchte einmal um deinen Thron rumlaufen, dich von hinten sehen, dann weiß ich, wer du bist. Und Gott sagt: Kein Mensch kann mich sehen, ohne zu sterben. Und dann sagt Gott: Ich stelle dich in so eine Felsspalte rein, dann gehe ich an dir vorüber und du darfst hinter mir hersehen. Was Gott hier sagt, ist eigentlich: Ich werde in einer Theophanie, in einer Erscheinung begegnen, die du einigermaßen fassen kannst. Aber in meiner ganzen Fülle kannst du mich nicht erkennen. Das würde dein Hirn zersprengen, buchstäblich zersprengen. Und dann sagt Gott: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Denn wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Weiter sprach er: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass Gott Angst hat, sich uns zu zeigen oder wir unwürdig sind, sondern wir schaffen das einfach nicht. Du würdest draufgehen. Dein Hirn würde buchstäblich platzen. Und dann sprach der Herr weiter: Siehe, es ist dein Raum bei mir, du sollst auf dem Felsen stehen. Und wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in dieser Kluft stehen lassen, meine Hand über dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir abtue, wirst du mir hinterher sehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und so wie wir ihn optisch nicht sehen können, können wir ihn auch mit unserem Verstand nie völlig erkennen und begreifen. Aber es ist interessant, was Gott wichtig ist, was er zeigen wollte. Ich will meinen Namen vor dir ausrufen lassen. Und was passiert, als Gott an ihm vorübergeht? Was sagt Gott? Ich bin der Herr, Herr, barmherzig, geduldig, gnädig, von großer Güte und großer Treue. Bewahr meine Gnade und Güte bis in tausendstes und tausende Glieder. Ungestraft lasse ich niemand, suche die Missetat der Väter heim bis ins dritte und vierte Glied. Aber jetzt sieh mal diese Dimension an. Ich bewahre meine Gnade bis ins tausendste Glied. Und ärgern tue ich mich, naja, bis ins dritte Glied. Und dann gibt es in den Propheten Jesaja und Jeremia diese Bibelverse, wo Gott sagt: Ich sollte nicht diese Rede unter euch haben, die Kinder haben, die Väter haben saure Trauben gegessen, die Kinder kriegen stumpfe Zähne davon. Ich will nicht, dass er solche Reden unter euch führt. Dort tut Gott sogar ausdrücklich verneinen, dass er Generationsschuld, das ist oft so bei Charismatikern so ein Thema, wir brechen jetzt den Generationsfluch. Entschuldigung, meiner Meinung nach ist das nicht sehr korrekt. Gott sagt sehr deutlich, dass er das nicht mag. Er sagt in Jesaja sehr deutlich: Der Vater bezahlt für seine Schuld und der Sohn für seine Schuld, und nicht der Sohn für die Schuld des Vaters und der Vater nicht für die Schuld des Sohnes. Es gibt sehr, sehr klare Verse, und das ist so, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Wenn ihr die Verse mal haben wollt, kann ich sie euch nachher raussuchen. Und das ist interessant, was Gott aber sagt, was ich dir zeigen möchte, ist mein Wesen. Ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin geduldig, ich bin gütig, ich bin freundlich. Es war Gott viel wichtiger, dass Mose sein Wesen kennenlernte, als dass er so eine herrliche Lichtgestalt sieht oder Engelsheere sieht oder himmlische Ritterburgen sieht oder irgendwie himmlische Heere sieht. Das ist interessant, dass Gott sagt: Was mir wirklich wichtig ist, was ich dir zeigen möchte, ist, und was mein Name eigentlich ist, ist meine Barmherzigkeit, meine Güte, meine Treue, mein Erbarmen. Und das ist das, was die Wüstenväter erfahren haben, gesagt haben, auch zu ihren Jüngern. Das allererste und wichtigste, was du erfahren musst, ist das Herz Gottes. Du musst ihn begreifen, bevor du Dinge um ihn und neben ihn begreifst. Und gehen wir hier nochmal zu einem wichtigen Aspekt. Gott beginnt auf uns zuzugehen, er beginnt sich zu offenbaren und er reduziert sich auch so, dass wir ihn begreifen können. Und er tut dies in Stufen. Auch das ganze Alte Testament zeigt eine stufenweise Offenbarung des Wesens Gottes. Und ich möchte nochmal ganz kurz diesen Aspekt beleuchten. Ich wiederhole manches, aber das ist wichtig, dass wir erkennen, Gott hat sich nicht von uns getrennt, sondern wir haben uns von ihm getrennt. Ich möchte nochmal, ich muss mal gerade gucken, da ist was durcheinander geraten. Ja, da. 1. Mose 3,7, da wurden ihrer beide Augen aufgetan, Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und Gott und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen, sprach, wo bist du? Er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Es ist auch sehr wichtig, immer wieder zu erkennen, der Mensch rannte vor Gott davon. Der Mensch trennte sich von Gott und nicht Gott vom Menschen. Und das ist unser großes Problem, auch das Problem von Religion. Religiosität betont immer die Trennung des Menschen von Gott. Anstatt zu sagen, was macht denn Gott? Ich meine, der sagt, hey Adam, wo bist du? Gott wusste, wo er geografisch steckt, aber Gott sagte, hey, wo bist du mit deinem Herz, mit deiner Birne? Was denkst du von mir? Warum hast du Angst vor mir? Ne? Aber Gott vergewaltigt ihn auch nicht. Er lässt diese Trennung zu. Das ist das, was ich euch gestern erklärt habe mit dem verlorenen Sohn und mit der Pubertät. Da begann die menschliche Pubertät. Ich habe mir zu Hause so ein Bild gemacht, wo Jesus am Kreuz hängt und wo dieses innere Schild ist, habe ich ein Baustellenschild dran gehängt. Eltern haften für ihre Kinder. Und das ist so treffend. Ne? Das ist das, was Gott sagt. Ich werde das in Ordnung bringen. Ich werde euch zeigen, dass ich nicht der Gott bin, den ihr fürchten müsst. Ne? Und so wählte der Mensch vom Paradies bis heute immer wieder die Distanz zu Gott über die Religion. Schauen wir uns das mal an. Priester, Tempel, Opfer. Da war Angst, da war Scham, diesem Gott direkt zu begegnen. Das ist ein Beispiel im 2. Mose 20,19, will Gott mit dem Volk Israel sprechen. Das Volk Israel schickte Mose vor, um mit Gott zu sprechen, weil sie selber Angst vor ihm hatten. Das ist so ein typisch menschliches Bild in uns. Ne? Oder David will unbedingt einen Tempel bauen. Er meint, er tut Gott einen Gefallen damit. Und was sagt Gott? Nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und später sagt Jesus in Johannes 4,21, dass der Tempeldienst zu Ende kommen wird. Dass Gott nicht in Häusern aus Menschenhand gemacht wohnt. Dass eine Zeit kommt, wo man Gott nicht mehr da und da anbetet, sondern die wahren Anbeter werden ihm in Wahrheit und im Geist anbeten. Und so begegnet deshalb Gott auch im Alten Testament den Menschen in sogenannten Theophanien, in Gottes Erscheinungen, weil der Mensch sich selber unfähig gemacht hat, Gott in seiner Gesamtheit zu begegnen. Und in Jesus Christus dann beginnt Gott diese Distanz aufzuheben. Er sucht seine Schöpfung, seine Welt heim, aber auch wieder begrenzt in der Gestalt seines Sohnes. Und was uns, wie gesagt, so schwerfällt, ist diese unendliche Größe Gottes zu begreifen und dass er gleichzeitig präsent und gegenwärtig ist. Aber es ist der Gott, der mehr als 100 Millionen Galaxien geschaffen hat. Und das ist nur der kleine, sichtbare Teil des Universums. Und ich möchte euch nochmal einen kleinen Ausflug unternehmen, diesmal in die andere Richtung, nicht in die Tiefe der Atome, sondern nach oben. Gott hat unser Sonnensystem geschaffen mit 9 Planeten und einer Sonne. Da seht ihr die mal so aufgereiht. Und da seht ihr auch, wie klein unsere Erde gegenüber der Sonne ist. Unsere Milchstraße hat circa, also unsere Heimatgalaxis hat 100.000 Lichtjahre Durchmesser und verfügt über circa 2 bis 3 Milliarden Sonnen. Da ist dieser Pfeil, da seht ihr ungefähr die Position unserer Erde innerhalb der Milchstraße, wir sind so am Rand dieser Galaxie angesiedelt. Und da seht ihr mal so ein bisschen die Zahlen. Schon wenn du dir die Zahlen anguckst, da wirst du schwindelig im Kopf. Unsere Milchstraße ist Teil einer sogenannten, eines Galaxienclusters, eines Galaxienhaufens mit circa 200 Milliarden Sternen. Die bisher größte entdeckte Galaxis ist 60 mal größer als unsere Galaxis. Man vermutet, dass es über 50 Billionen Galaxien im uns bekannten Universum gibt. Jetzt sind wir ungefähr 100 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und jeder dieser Punkte, die ihr hier seht, sind sogenannte Galaxienhaufen, also die wir gerade hier gesehen haben. Und die äußerste Grenze des Universums, 1 Milliarde Lichtjahre, man kann mittlerweile noch ein Stück weiter mit den neuesten Rasterteleskopen gucken. Das sind dann sogenannte Supercluster, das, was ihr da so wie Wolken seht, sind Ansammlungen von Millionen, Abermillionen Galaxien. Und das ist Radius 14 Milliarden Lichtjahre. Jeder dieser Lichtflecke ist ein Supercluster mit Abermillionen von Galaxien. Und das Ende ist nicht abzusehen. Und das hat Gott in Christus geschaffen, diesen Kosmos, dieses gigantische Universum. Und deswegen sagt Jesus auch, ihr glaubt ja nicht mal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr denn glauben, was ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der aus dem Himmel herabgekommen, der Menschensohn.